Ich habe in der Folgezeit tatsächlich an Suizid gedacht, habe aber an meine Kinder gedacht, habe an meine Eltern gedacht, an meinen Bruder gedacht und habe gesagt, das kannst du dir nicht antun.
Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl, ich bin Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Buchautorin. Und heute ist der Felix bei mir und der Felix hat das Problem, dass er 3 Jahre lang von seiner Frau betrogen wurde. Sie hat sich dann auch getrennt, er wusste aber nichts davon. Und jetzt traut er seiner Wahrnehmung nicht mehr. Und er hat inzwischen auch eine neue Beziehung und hat jetzt aber ziemliche Angst, wieder so verletzt zu werden, wieder betrogen zu werden, wieder irgendwas nicht wahrzunehmen, was vielleicht ist. Hat deswegen im Moment auch einen ziemlichen Schalldämpfer auf seine Gefühle gemacht. Und wir versuchen, einen Weg zu finden, wie er seiner Wahrnehmung wieder mehr vertrauen kann. Hallo Felix, herzlich willkommen.
Ja, hallo Steffi. Grüß dich.
Wie geht es dir heute Morgen?
Ja, ich bin noch ein bisschen angewärmt vom Fahrradfahren, vom Hotel aus. Aber so an sich geht es mir gut, ja.
Prima. Gut. Und welches Thema hast du mitgebracht?
Ja, ich habe eigentlich 2 Themen, die ich habe. Zum einen ist es so, dass ich einfach aus der vergangenen Beziehung einfach mal wissen will, ob meine Aspekte, und da haben ja sicherlich auch deine Podcasts geholfen, ganz klar. Neben Trennungsgruppe, moderierten Trennungsgruppe, neben einer Einzeltherapie und halt eben auch letztendlich die Podcasts, die du so eingestellt hast oder eingestellt werden, waren für mich auch sicherlich so ein Weg zu dem, wie ich heute bin und zu dem, wie ich mich heute fühle. Weil ich hatte tatsächlich eine ganz schwierige Phase ab 2019. Und die haben mich wirklich bestärkt in dem, was ich tue und in dem, wie ich sehe und einfach auch selbst reflektiert mit dem umzugehen, was passiert ist und wie ich halt in die Zukunft starten will. Also ich habe das Thema, wie gehe ich mit der alten Beziehung um? Wie kann ich erfahren, gibt es nochmal eine ehrliche Auseinandersetzung mit meiner noch getrennt lebenden Ehefrau, vielleicht dann irgendwann bald geschieden? Und wie wirkt sich das auf mein weiteres Leben aus? Habe ich, ja, ich sag mal, einen Schaden davon genommen? Ja, ist es so, meine Beobachtung ist, ich kann mich nicht mehr so unbedarft in eine Beziehung reinsteigern oder einfach fallen lassen. Also ich sehe es sehr, sehr sachlich. Ich habe jetzt eine Beziehung und nehme aber auch da wahr, ich versuche emotional zu sein und auch reinzugehen in die Beziehung und weiß aber auch nicht genau, weil der Gegenpart auch so ein bisschen unklar ist. Das sind so alles so Facetten, die mich bewegen. Und
also du hast Angst, verletzt zu werden?
Auch wieder, ja. Auch wieder. Und zu sehr verliebt und Liebe zu weiterzugeben, aber letztendlich in der Verletzung dann irgendwann zu landen. Das ist auch eine sicherlich eine Facette, ja.
Was hast du denn erlebt mit deiner Frau, was dich so umgeworfen hat?
Ja, ich muss da ein bisschen ausholen. Also eigentlich, die ganze Sache ging 2017 los. Meine Frau erwähnte eigentlich in einem Kontakt mit ihrer Schwester, dass sie Kontakt zu einem früheren bekannten Gruppenleiter aus der Kirche hatte. Ich habe da überhaupt gar nicht großartig, ich sag mal, Facebook war das, mein soziales Netzwerk, habe da gar nicht großartig einen Fokus drauf gehabt, weil ich gedacht habe, ja gut, Facebook, Freundschaften, da tauscht man sich so aus, kein Problem. Ja, und das war halt dann so da. Sie erzählte auch ab und an mal was, aber jetzt nicht so intensiv, dass ich irgendwie hätte, da Rückschlüsse drauf ziehen können, dass es eine Affäre gibt.
Und du hattest wohl auch ziemliches Vertrauen in sie?
Ja, definitiv. Definitiv. Also es war natürlich auch ein Stück weit Routine. Ja? Also wir waren seit 1994 war verheiratet gewesen, haben 2 Kinder, 2 erwachsene Kinder. Und natürlich war da ein gewisser Alltag und natürlich auch die ganz normalen Konflikte, die man hat. Ja? Konflikte, die sich um Kindererziehung drehen, die sich um wie gestaltet man Freizeit drehen. Aber das war jetzt alles so nicht für mich gravierend. Sicherlich gab es da den einen oder anderen Impuls. Ich bin ein geselliger Mensch. Ich bin gerne draußen. Ich unterhalte mich gerne mit Leuten. Mich interessieren Geschichten, mich interessieren die Meinungen. Und ich sag mal, so mit so ein bisschen kleiner Freizeitpsychologe, so ein bisschen. Also mich interessieren halt die Geschichten dahinter. Und ich war natürlich durchaus, ich bin im Chor bin ich gewesen, ich war in einer Sportgruppe und da waren so Facetten, die halt eben vielleicht sie gestört haben, dass ich zu sehr nach draußen gedrängt habe. Irgendwie auch zu viel, zu sehr aktiv vielleicht war, keine Ahnung. Ja, das waren so Punkte.
Aber erzähl vielleicht mal erst nochmal.
Genau, wie es weitergeht.
Genau, jetzt hast du so ein... vielleicht nimmst du den Faden nochmal auf. Also ja, da war dieser Typ und du hast ja eigentlich gar keine Sorgen gemacht.
Genau, ich habe mir gar keine Sorgen gemacht. Was ich gemerkt habe, dass sie hat eine Umschulung gemacht und letztendlich wurde die Stimmung ab 18, sie hat anfangs noch erzählt von ihrer neuen Tätigkeit, von den Patienten, die sie hat, ist Logopädin und das war alles so interessant und habe auch gerne da mitgehört und mitdiskutiert und auch irgendwelche Impulse gebracht. Es änderte sich aber trotzdem so, ab 18 würde ich mal schätzen, ja, die Stimmung. Also es wurden irgendwie künstlich Konflikte herbeigeführt, ob es die Höhe der Hecken war, die geschnitten wurden oder ob es der Schaum in der Dusche war, der sie oben liegend, also im Bett liegend noch über WhatsApp kommuniziert und thematisiert hat. Ob es dann auch eine Szene war, sie lag auf dem Sofa, hat ihr Handy, ich bin zu ihr, wollte sie in den Arm nehmen, also mal lieb in den Arm nehmen und sie drehte mir das Handy weg und hat mir dann gesagt, ja, was willst du denn, so ungefähr. Mhm. Im Nachhinein wird natürlich dann ein Schuh draus. Im Nachhinein guckt man sich solche Dinge dann eher an.
Ja,
so,
ja.
Ne?
Ja, das stimmt.
Das fällt einem dann auf. Ja. Ne? So, und wir waren auch noch im Urlaub, wir hatten eine gute Zeit. Sie wollte über ihren Geburtstag, ihren runden Geburtstag, wollte sie dann halt eben nicht zu Hause sein. Und da hatte sie auch so ein bisschen, ich glaube, Midlife Crisis oder zumindest so Probleme mit dem Alter. Dann kamen so die ersten, Aussagen 50 ist er geworden. Und da kamen so dann die Aussagen, jetzt können sie auf die Seniorenmesse und zu den Kindern sagt, ja, jetzt habt ihr eine alte Mutti. Und also das ist so ein Punkt, wo ich denke, da ist auch so eine Schwierigkeit mit dem Alter gewesen, also ein Problem mit dem Alter gewesen. Und Fakt ist, es waren aber trotzdem immer noch irgendwelche Zeiten, gemeinsame Zeiten da, auch noch kurz vor ihrer Trennung, wo sie die Trennung bekannt gegeben hat, das war am 31.12., also 18. Silvestertag, ich kam mit den Brötchen nach Hause und ich stand in der Tür und dann kam direkt, warum holst du Brötchen? Ja, wir hätten doch welche. Ich sag, wie? Ich trenne mich jetzt von dir.
Das war was?
Das war die Situation.
Warum holst du Brötchen? Ich trenne mich jetzt.
Ich hab's nicht erkannt. Weißt du, Steffi, ich hab's nicht erkannt, diese Situation. Wir waren zwar auch wir hatten aus mir initiiert eine Trennungsberatung, ja, beziehungsweise eine Ehetherapie. Aber ich habe den Ernst der Lage nicht erkannt und das, was dahinter steckt, auch nicht erkannt. Es war auch nie Thema in dieser Eheberatung.
Hattet ihr eine
Eheberatung, genau. Vor der Trennung. Es war also schon in 18 war schon so sehr stark geprägt von diesen Konflikten. Und ich weiß auch, dass ich so oft mit Tränen in den Augen zum Dienst gefahren bin und habe mir gedacht, was ist denn los? Und die Frage auch an meine Gattin war damals, was ist denn los? Und dann kam dann so nach dem Motto, ja, du willst doch nicht, dass ich mich zurückentwickle. Also sie hatte so den Aspekt, sie hat sich in ihrer Persönlichkeit durch diese Therapie, das war auch ihr Argument, dass sie durch die Therapie, durch diese Umschulung, die sie gemacht hat, zur Logopädin, eine andere Perspektive entwickelt hat.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, war das so eigentlich Mumpitz. Fakt war doch, sie hatte einfach einen anderen, oder?
Ja, das kam aber viel später erst. Wurde mir erst später klar. Nach der Trennung wurde relativ rigoros von ihrer Seite agiert. Es ging um Investmentfonds, die aufgelöst werden sollen. Ich sollte nach, ich glaube, 6 Wochen den Schlüssel vom Haus abgeben, weil ich war ausgezogen. Ich hatte gesagt, die Kinder, auch wenn sie erwachsen waren, die sollen ihr Heim irgendwie behalten, dann gehe ich. Ja, also ich habe dann direkt relativ schnell das Feld geräumt, bin erst zu meinen Eltern gezogen, nach 3 Monaten in eine eigene Wohnung, wo ich mich total unwohl gefühlt habe. Aber diese Vehemenz, die hat mich ja nachdenklich gemacht. Und ich habe auch die Frage gestellt, gibt es einen anderen? Weil wie du agierst, ist nicht normal, tut mir leid. Und dann kam dann zurück, ich wäre nicht so weit, also ich als Felix wäre nicht so weit und sie auch nicht. Ja, sie hätte keinen. Aber diese ganzen Momente haben mich sehr nachdenklich gemacht. Jetzt habe ich über die Jahre natürlich auch ihre E-Mail-Accounts bzw. Zugänge dazu. Und hatte dann tatsächlich, an ihr E-Mail-Account habe ich dann halt eben auf den E-Mail-Account geguckt und habe dann teilweise Sachen gefunden. Und das war im Mai 2019 dann. Und da habe ich einen archivierten WhatsApp-Verlauf zwischen ihrer Affäre und ihr festgestellt bzw. recherchiert und konnte daraus erkennen, dass sie also in 2017 etwa ab Sommer 2017 bis zumindest November ging dieser WhatsApp-Verlauf, archivierter WhatsApp-Verlauf, dass sie da halt eben die Affäre hatte, auf jeden Fall hatte. Und dass mir klar war, dass es nicht der Grund sein konnte, dass man sich auseinandergelebt hat oder dass sie eine andere Persönlichkeit oder irgendwie letztendlich sich entwickelt hat da aus ihr, sondern halt tatsächlich irgendwo auch, ja, natürlich diese Affäre mit Ausschlag, ein hauptausschlaggebender Punkt war.
Nach so langer Zeit der Ehe musst du dich da ja ganz schön betrogen gefühlt haben.
Hab ich. Definitiv.
Ja, bitter enttäuscht, oder?
Steffi, ich war so weit, dass ich über Suizid nachgedacht habe.
Ja, als so verzweifelt.
Als ich diesen WhatsApp-Verlauf, ich konnte erstmal nicht schlafen. Ich hatte Gott sei Dank aus der Phase, aus dieser ersten Trennungsphase, also kurz nach der Trennung hatte ich Schlaftabletten verordnet bekommen, weil ich nicht schlafen konnte. Und da habe ich tatsächlich auch eine nehmen müssen, weil ich war um 4 Uhr immer noch nicht, ich konnte immer noch nicht schlafen.
Ja, ist normal irgendwie in so einer Situation, da bricht ja eigentlich die Welt zusammen, oder?
Ja. Definitiv. Ja. Und wie gesagt, ich habe in der Folgezeit tatsächlich an Suizid gedacht, habe aber an meine Kinder gedacht, habe an meine Eltern gedacht, an meinen Bruder gedacht und habe gesagt, das kannst du dir nicht antun.
Ja, gut so.
Ja. Also das war schon eine harte Zeit. Also diese Verlust und dieses betrogen worden sein, das hat mich tatsächlich 1,5 Jahre, also die Trennung seit Trennung, ab Januar 19 bis etwa Sommer 2020 beschäftigt.
Was war eigentlich das Allerschlimmste für dich an der ganzen Geschichte? Was war das Schlimmste an diesem Betrug für dich?
Nicht der andere Mann unbedingt. Das ist ein anderen Menschen. Wir waren vor Gericht. Es ging um Unterhaltsklagen, weil nachdem ich das rausgefunden habe, habe ich dann gesagt, dann kann ich auch keinen Unterhalt mehr zahlen. Das ist nicht gerecht. Und war auch beim Anwalt. Der Anwalt hatte mir geraten, die einen Unterhalt einzustellen. Habe ich dann auch getan. Und aufgrund dessen gab es dann halt eben jetzt auch letztendlich vor kurzem auch einen letztendlichen Prozess. Durch Corona immer wieder verlegt. Ja. Letztendlich ist es so, dass aber der Betrug als solcher natürlich ein Punkt ist. Aber ich natürlich darüber nachdenke, erstmal, warum hat sie so agiert? Warum hat sie nicht ehrlich? Und da erinnere ich mich gerne an einen Podcast, der jetzt im Juni veröffentlicht worden ist von Katharina. Und Katharina hatte ja von der Lebenskrise gesprochen.
Ach, die Mann Kind und Kegel verlassen hat, um mit dem anderen durchzubrennen.
Genau.
Das war auch eine krasse Geschichte.
Genau,
ja.
Und da habe ich mich ein bisschen so wie der Mann gefühlt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber nochmal so zu meinem Verständnis. Du sagst nicht der Betrug als solches, aber ich glaube, du meinst was anderes. Ich glaube, du wolltest sagen, es ist eigentlich nicht der andere Mann, aber dass sie mich so betrogen hat und dass sie mich so über so einen langen Zeitraum so angelogen hat, das tut eigentlich am meisten weh.
Ja, genau.
Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du richtig verstanden. Okay. Und das ist aber auch so, dass noch eine Facette in dem WhatsApp-Verlauf genannt wird. Auf die Details will ich nicht eingehen. Das war ein traumatisches Erlebnis für sie, was ihre Affäre aber bekannt gemacht worden ist und mir über die Jahre verschwiegen worden ist.
Also ich weiß aus unserem kurzen Vorgespräch, was wir geführt haben, dass du darauf nicht näher eingehen willst. Du hast es mir im Vorgespräch gesagt. Ich mach's mal so, dass es zumindest ein bisschen verständlich ist, ohne was groß zu verraten. Deine Frau hatte, ich glaube, vor eurer Zeit sogar, ne?
Vielleicht
ist nicht ganz sicher, eine sehr traumatische auch Gewalterfahrung gemacht. Und die hat sie dir nie erzählt, aber der Affäre gebeichtet.
Genau.
Und das war nochmal so ein Ding, was sie richtig wehgetan hat. Ja. Ne? Also, dass sie dir das verschwiegen hat.
Absolut. Das deutet darauf hin, dass ich eigentlich von ihrer Seite ja wohl offensichtlich nie das Vertrauen hatte. Andererseits, wie gesagt, durch deine Podcasts und sich mit dem beschäftigen, was eventuell sein könnte, bin ich heute so weit, dass ich sage, ob sie eventuell eine Persönlichkeitsstörung hat. Ich denke, da so die Facetten oder diese Aspekte Richtung narzisstischer Tendenz, so in die Richtung denke ich da. Aber das ist, weil auch immer dieses Zugestehen von Fehlern, die gemacht worden sind, oder eigene Fehler zugestehen, das war immer sehr schwierig für sie.
Mhm.
Also es war so oft so, dass die Kinder letztendlich oft schon mal dann beipflichten mussten, da hat der Papa aber recht.
Worauf der Felix darum kauen, eben auch auf dieser Selbstwertkränkung. Das erlebe ich in ganz, ganz vielen Psychotherapiegesprächen, dass das oft eigentlich das ist, was am meisten Schmerzen macht. Zum Teil auch wirklich mehr als der Verlust der Person als solches. Auch wenn die Menschen das gar nicht so wahrnehmen. Also auf der Wahrnehmungsebene denken sie, ich vermisse den anderen oder ich habe den anderen so sehr verloren. Bei Felix ist das hier tatsächlich ein bisschen anders. Der sagt schon, es geht mir gar nicht so um die Person. Aber warum ist dieser Selbstwert so zentral? Ja, weil der Selbstwert ist eben das Epizentrum unserer Psyche. Und wir haben ein so grundlegendes Bedürfnis, unseren Selbstwert zu stabilisieren, weil ohne Selbstwert kriegen wir eben auch keine Bindung. Also ohne, dass wir was wert sind, also wenn keiner findet, dass wir wertvoll sind, ja, dann würden wir in letzter Konsequenz irgendwo ganz alleine dastehen. Und deswegen ist es uns so wichtig als Menschen, dass wir unseren Selbstwert aufrechterhalten. Und die andere Person, also der Verlust des Partners, gerade wenn der ja viel Schmerzen zugefügt hat, gerade wenn die Partnerschaft auch schwierig war, sieht man ja irgendwann schon auch, dass der war es jetzt vielleicht gar nicht so oder der Partner ist gar nicht so toll. Aber der Selbstwert, der bleibt ja in mir, den schleppe ich ja weiter mit mir herum. Und deswegen ist da meistens eine ganz tiefe Wunde, der man sich wirklich zuwenden muss.
Verlust der Person, ja, kann ich fast mit unterschreiben. Also Verlust der Person sicherlich irgendwo schon auch, aber vordergründig natürlich, man denkt an, also ich denke an vergangene Zeiten, die eigentlich auch schön waren für mich oder für sie eigentlich auch schön sein gewesen sollten. Aber ich denke halt einfach nur, klar, also erstmal dieses Vertrauen wohl nicht offensichtlich nie gehabt zu haben, das kränkt mich schon. Ja, das ist also schon eine Kränkung, wo ich sage, warum hat der andere Mann diese Information bekommen, warum ich nicht?
Ja, hat sie dir keine Antwort gegeben?
Nee, dazu haben wir noch nicht sprechen können. Im Zweifel weiß sie das gar nicht, dass ich es weiß. Keine Ahnung.
Genau, weil
ich weiß,
du ja geschnüffelt hast.
Eigentlich ich habe
Du darfst das ja eigentlich gar nicht wissen. Das ist immer der Nachteil, wenn man Schnüffelinformationen hat. Ne?
Aber ganz ehrlich, Steffi, also wenn ich mich jetzt mit Getrennten unterhalten, die auch in irgendwo eine Affäre, alle schnüffeln.
Und klar, schnüffeln alle.
Man will doch wissen, was Sache ist,
ja, oder? Ja, ich kann es auch verstehen. Das ist ja so ein Kontrollverlust. Ne? Man will ja irgendwie eine Erklärung haben und ein bisschen ein Stück Kontrolle zurückbekommen.
Ja. Definitiv.
Aber lass uns mal versuchen, mir ist noch nicht so ganz klar, wo ich dir bei jetzt helfen kann, beziehungsweise woran du... Also das Schlimme ja bei Betrug ist, vor allen Dingen, wenn er länger geht, dass man irgendwie auch denkt, seinen Sinn gar nicht mehr trauen zu können. Ne? Das muss ja auch eine Frage bei dir gewesen sein. Sag mal, wo war ich denn eigentlich, dass ich das nicht gemerkt habe, oder?
Ja. Ich glaube, aber ich hätte es ihr nie zugetraut. Ich glaube, sie selber hätte es sich wahrscheinlich auch nie zugetraut, weil sie in diesem, jetzt zitiere ich wieder so ein bisschen, oder nicht zitiere, zumindest sinngemäß, aus dem WhatsApp-Verlauf, dass sie sich das eigentlich anfangs auch nicht hat vorstellen können. Ich glaube, das ist einfach so passiert. Der Mann war vertraut, mit dem hatte sie schöne Erlebnisse in der Jugend. Erster Alkohol, so ungefähr. Grönemeyer-Konzert, wo sie halt eben dann halt mit ihm hingefahren ist und er das ermöglicht hat. Also das sind natürlich so Bilder aus der Jugend, die schön waren und befreiend irgendwie vielleicht. Und dieser Alltag natürlich vielleicht sie auch so ein bisschen erdrückt hat. Ja, vielleicht hatte er auch ein paar Facetten, die ich nicht hatte. Also kam zum Beispiel einmal der Vorwurf, ich würde nicht kochen. Ja, heute Mais, aber vielleicht war das so ein Punkt, ja, weil das einfach sie gestört hat, dass ich halt eben mich nicht so sehr um Küche oder um Essenzubereitung kümmere. Ja, vielleicht war das ein Punkt, weiß ich nicht. Oder ich halt eben tatsächlich öfter mal draußen war, ne, und ja, gesellig war irgendwie auch, ne. Das sind sicherlich ein paar Punkte und die ziehe ich mir heute auch an, in gewisser Weise, wo ich sage, da kannst du was verändern und da willst du auch vielleicht willst in der neuen Beziehung was verändern. Jetzt zu der Eingangsfrage oder zu deiner Frage, wo kann ich dir helfen? Also die Frage ist, für mich kann ich, wenn mal Zeit ins Land gegangen ist, wirklich auf eine ehrliche Antwort meiner Frau hoffen? Kann ich darauf hoffen oder vertrauen, dass sie mir eine ehrliche Antwort auf die Frage gibt, warum ist das so passiert?
Da müsstest du nicht mich befragen, sondern eine Sitzung beim lieben Gott haben. Also ich kann es dir natürlich nicht sagen. Ich kenne ja deine Frau gar nicht. Keine Ahnung. Also gefühlt eher nein. Weil wenn sie 3 Jahre dir irgendwas vom Pferd erzählt, ja, und irgendwas von wegen Persönlichkeitsentwicklung, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit einen anderen Typen am Start hat, würde ich ihr jetzt nicht unbedingt die Eins in Ehrlichkeit verteilen. Insofern weiß ich nicht.
Also eher nicht.
Die Frage, die dich so sehr beschäftigt, ist, was willst du genau von ihr wissen?
Ja, woran es dann tatsächlich lag, dass sie sich für einen anderen entschieden hat. Ist es vielleicht tatsächlich nur ihre persönliche Situation?
Die Frage ist ja nur, ob du das wirklich wissen musst von ihr. Ne? Weil jetzt sind wir nämlich beim Selbstwertgefühl. Und ich sagte ja vorhin, das ist ja meistens der größte Teil, der zu verarbeiten ist, dieses Selbstwertgefühl, nämlich diese Frage. Und die begegnet mir ständig auch, also in allen möglichen Beziehungsgesprächen, und zwar immer auf Seiten derjenigen, die entweder mehr klammern an einem Partner, weil sie zum Beispiel an so einen bindungsängstlichen Partner geraten sind oder die verlassen worden sind. Also immer die, die in einer schwächeren Position sind. Ne? Und das Drehen darum, was bin ich eigentlich wert? Und warum hast du mich verlassen? Genau.
Ich glaube, also die Frage, also ich hinterfrage nicht, was bin ich eigentlich wert. Also Gott sei Dank bin ich in so einer Verfassung, wo ich jetzt sage, ich bin der, der ich bin. Und ich komme gut mit mir klar. Ich komme gut mit dem Umfeld klar, mit meinen Mitmenschen klar. Und finde auch total interessant, Jens Korsen, den du auch zu Gast hattest, diese Freundlichkeit und dieses Interessiertsein irgendwie.
Aber was beschäftigt dich denn an der Frage, warum sie dich verlassen hat?
Ja, schon das. Warum? Also warum? Also aber selbst aus Selbstwertgefühl würde ich das jetzt nicht sagen. Aber einfach nur, weil ich interessiert bin an ihrer Sicht der Dinge, warum sie diesen Schritt getan hat. Warum sie einen sicheren, ich sag mal, ein sicheres Dasein, ein sicheres Umfeld zu verlassen.
Und jetzt spürst, wenn du jetzt mal so in dich hineinfühlst, also wirklich mal versuchst, so mit deinen Gefühlen in Kontakt zu gehen, wie fühlt es sich denn an, dass du verlassen worden bist?
Ja, jetzt momentan fühlt es sich an, das ist eine Geschichte von mir. Die gehört jetzt zu mir, die gehört zu uns. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich sage, das beschäftigt mich tagtäglich.
Aber du warst so verzweifelt, das hast du schon erzählt, dass du Selbstmord erwogen hast. Ne?
Ja.
Also dürfen wir schon von der starken Kränkung ausgehen.
Ja. Definitiv.
Und die Kränkung berührt auch immer den Wert, also den Selbstwert. Weißt du, so, du kannst zwar allgemein sagen, also ich sag dir mal meine Einschätzung,
ja,
ohne dass ich dir irgendwas
einreden
will, dass dir theoretisch und vom Kopf her viel klar ist und dass du ganz okay bist und dass du zufrieden mit dir bist und dass du zumindest vom Kopf her keinen Selbstwertzweifel hast. Aber die Frage, warum hat sie mich verlassen, ist ja keine rein theoretische, weil dann wäre es ja eigentlich ziemlich egal. Also, ne? Sondern es hat irgendwas mit deinem Gefühl auch zu tun.
Ja.
Ne? Ja, und
klar.
Mir fällt nichts anderes ein, dass es natürlich irgendwo auch deinen Selbstwert mit betrifft. Warum hat sie mich verlassen? Also, ne? Oder warum hat sie einen anderen vorgezogen?
Ja, ja, ja.
Also auf einer Etage tiefer vom Gefühl her, nicht von der Theorie und ich weiß, ich bin eigentlich ganz okay und blablabla. Bla, bla. Das haben ja viele Menschen, so eine doppelte Buchführung, was den Selbstwert betrifft. Ne? Dass sie ihn, oder ganz viele, ja. So im Kopf ist einem klar, ich bin okay, ich bin ein guter Kerl, so und so, ich bin auch nicht unzufrieden mit meinem Leben. Aber wenn es so eine Etage tiefer geht, so wirklich im Gefühl, da sieht es oft dann nochmal anders aus. Ne? Ja, bin ich wirklich genüge ich nicht. Auf so einer emotionalen Ebene, also auf dieser Schattenkind- oder inneren Kind-Ebene. Wie ist es da bei dir? Ich will dir nichts einreden.
Also, wie gesagt, es beschäftigt mich jetzt nicht jeden Tag. Ich denke darüber nach, habe natürlich darüber nachgedacht, insbesondere halt eben Trennungsgruppe mit der entsprechenden Therapie, mit der Einzeltherapie und halt eben auch nochmal mit dem Podcast, von dir höre, wo ich dann natürlich auch für mich frage, wie gehst du damit um? Ja, wie gehst du damit zukünftig um? Das ist ja auch eine Frage.
Ja.
Die zweite Frage war ja, inwiefern habe ich damit zukünftig für zukünftige Beziehungen ein Problem? Ja, oder sehe ich es jetzt zu sachlich? Sehe ich jetzt meine Dinge, die ich gerne machen würde, aktiv sein würde und fokussiere das auch auf den Partner? Inwiefern lasse ich das Emotionale da zu sehr raus oder lasse es an mich ran? Ja, das ist so die Frage, die ich jetzt so ein bisschen habe. Also wie trage ich das in mein weiteres Leben, das, was ich da erlebt habe? Oder ist es so, dass man das so abschließen kann und sagen, komm, das ist jetzt so eine Sache, die hast du erlebt? die ist jetzt abgeschlossen, das ist jetzt gut. Die neue ist eine andere.
Also reden wir von Kontrolle.
Ja.
Vielleicht ist der Kontrollaspekt tatsächlich vordergründiger oder noch wichtiger, zumindest mal im Vordergrund. Wobei im tiefen Inneren geht es ja darum, ich will nicht mehr verletzt werden, richtig?
Mhm. Ja,
das habe ich richtig verstanden.
Auf jeden Fall auch, ja.
Und dann ist ja die zweite Frage, wie kann ich das am besten kontrollieren?
Mhm.
Und das führt uns wiederum zu der Frage, warum hat sie mich verlassen? Wenn ich das nämlich wüsste, dann wäre das vielleicht ein Fehler, den ich das nächste Mal abstellen könnte. Richtig?
Ja, ja. Ja,
also es gibt mir eine gewisse Kontrolle über die Zukunft.
Ja.
Wenn ich wüsste, warum hast du das gemacht?
Genau, war es aus eigenem Antrieb, weil ich jetzt vielleicht ich selber, also nicht ich, sondern sie als solche damit nicht klarkam, mit der Lebenssituation, mit ihrer Situation halt eben ein gewisses Alter zu erreichen und was auch immer. Und einfach so die Denke, ich brauche was Neues. Kann ja sein. Ich habe auch gesagt, letztendlich, man kann sich einen neuen Menschen verlieben. Das ist ja nicht das Thema. Die Frage ist für mich immer, wie geht man mit der alten Beziehung um? Wie ehrlich geht man damit um? Wie gesagt, dann komme ich jetzt nochmal auf Katharina, die nach relativ kurzer Zeit Tom, glaube ich.
Die in dem Podcast.
Ja, in dem Podcast, die nach relativ kurzer Zeit dem Tom, ihrem Mann, gesagt hat, du, da ist was. Und der Tom hat sie gewähren lassen. Ich habe mich dann jetzt auch nach dem Podcast gefragt, als ich den gehört habe, wie wärst du denn mit der Situation umgegangen? Hättest du sie dann einfach mit der Affäre ziehen lassen, um dann zu sagen, ja, lass sie sich mal austoben? Also ich weiß nicht, vielleicht, also schwierig. Also die Frage habe ich für mich auch noch nicht so ganz klar beantworten können.
Mhm.
Ich fand das schon enorm, dass halt ihr Mann, der von der Katharina halt tatsächlich das so mitgetragen hat. Ein halbes Jahr, glaube ich, ist es gelaufen. Aber die Chance allein gehabt zu haben oder zu haben, zu sagen, ich weiß, woran es liegt oder ich habe die Chance auch, mich dazu positionieren, die hatte ich ja nie. Ja, weil es ja immer unehrlich war, was genau der Punkt der Schwierigkeiten war. Aber wir driften wieder ab jetzt, glaube ich, so in diese Alter.
Da
wolltest du, glaube ich, gar nicht hin.
Ja, ich frage mich, ob dir das wirklich Kontrolle geben würde. Nehmen wir mal an, die Geschichte ist einfach total banal, wie viele Geschichten ja sind. Ihr wart ja lange zusammen, da ist ja nun viel Lack ab, da ist keine große Leidenschaft mehr gewesen nach so vielen Jahren. Jetzt war die Leidenschaft wieder da, sie hat sich einfach verliebt. Und hat sich nochmal richtig jung gefühlt und begehrt gefühlt so. Und die ganzen Verliebtheitshormone, so die haben gereicht zu sagen, ich springe ab. Ich würde es, glaube ich, so banal sehen. Das ist für mich die größte Wahrscheinlichkeit. So, da braucht man nicht so viel Konstruktionen zu machen.
Ja, das ist richtig.
Natürlich wird sie, wenn sie will, irgendwelche Sachen finden bei dir. Das ist immer so in Beziehungen, dass man nicht alles toll findet bei anderen. Aber das wird nicht der Trennungsgrund gewesen sein, der Trennungsgrund, vermute ich, ist nicht weg von dir, der Schwerpunkt, sondern der Schwerpunkt war hin zu dem anderen.
Ja, ja, klar.
Ja, und das alleine ist ja auch schon nicht gut zu ertragen, so vom Selbstwert. Und das tut ja schon auch weh. Ne? Also nehmen wir das einfach mal als Arbeitshypothese, dann hättest du eine Erklärung. So, nehmen wir mal an, sie würde dir das sagen.
Ja.
Ja, inwiefern würde dich das jetzt dir helfen?
Ja, das würde für mich aber schon mal so wieder ein Punkt sein, dass ich sagen könnte, okay, dann liegt es nicht nur oder insbesondere an dir, sondern dann liegt es an ihrer eigenen Wahrnehmung. An ihrer Wahrnehmung zu sagen, ich bin mit dem Menschen nicht mehr zufrieden oder ich bin mit dem Leben nicht mehr zufrieden. Da geht es ja dann nicht um mich als Person, sondern da geht es ja um diese Art des Zusammenlebens dann vielleicht auch so ein bisschen.
Okay, also jetzt...
Das würde mich dann schon ein bisschen, freundlicher Stimme ist Quatsch, aber ich sag mal, dann wäre es für mich eine Erklärung.
Ja, aber jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter, weil du ja nochmal jetzt deutlich formuliert hast, dann liegt es ja nicht an mir, dann bin ich ja nicht der Fehler. Stichwort Selbstwertgefühl, ne? Da waren wir ja. Jetzt lachst du, ne?
Du kommst immer wieder drauf zurück.
Jetzt habe ich dich nämlich gekriegt hier. Ne?
Ja, ja, genau.
Also wenn das jetzt nicht Selbstwert ist, dann weiß ich nicht, was Selbstwert ist. Also
stimmt,
es geht schon darum, bin ich jetzt der Fehler?
Ja.
Ne?
Ja.
Oder war es vielleicht was anderes? Das ist die Frage, die dich quält.
Ja, schon. Ja, ja.
Okay, danke schön.
Ich war hartnäckig, ich weiß.
Du bist nicht der Einzige. Ja. Okay, also ja, bleiben wir da mal. Vielleicht bei dem Thema.
Mhm.
bin ich der Fehler.
Genau, bin ich der Fehler, okay.
Ja, so ähnlich hast du es eben formuliert.
Ja, ja.
Also ich pointiere das dann manchmal nur noch ein bisschen, um es nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Mhm. Könntest du da nochmal so ein bisschen versuchen, tiefer zu tauchen, vielleicht dich auch ein bisschen stärker noch mit deinen Gefühlen zu verbinden, es ein bisschen weniger theoretisch zu machen, wenn es geht, also wenn es möglich ist, wenn du da mal so ein bisschen innehältst. Mhm. Bei der Frage, bin ich jetzt der Fehler?
Ich weiß jetzt nicht genau, wo du hin willst. Also du meinst jetzt, ob...
Ich möchte verstehen, wo da für dich der Schmerz ist oder was da die Spannung in dir erzeugt. Ne? Das ist ja was, was dich wirklich beschäftigt. Ne? Warum hat sie mich verlassen? Was habe ich falsch gemacht?
Ne? Oder ja, ja, natürlich.
Wo liegt es bei mir? Ne? Bin ich der Fehler?
Genau. Das ist, natürlich frage ich das, hinterfrage ich das und habe ja die Impulse, die sie ja dann so genannt hat, ne? Das mit dem Essen zubereiten oder was auch immer, sich da mal drum kümmern und vielleicht sie im Haushalt mehr zu unterstützen. Ja? Also die Unterstützungsleistung, die vielleicht aus ihrer Sicht nicht so da war. Wie gesagt, das könnte ein Punkt gewesen sein, ja? Und, wo ich sage, okay, da liegt mein Fehler oder lag mein Fehler. Ja, heute ist es anders. Mhm. Heute kümmere ich mich da um Dinge, die ich früher halt nicht gemacht habe. Wäsche oder so, ja. Muss ich halt nehmen. Ja? Macht ja kein anderer. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm.
Also du bist jetzt schon die 2.0-Version deiner selbst.
Ja, definitiv. Ja, definitiv.
Hast dich schon verbessert.
Ja, definitiv. Und ich koche, du wirst es nicht glauben, ich koche auch gerne. Mhm. Ja.
Ich habe jetzt beim Felix gemerkt, der Selbstwert spielt natürlich eine wichtige Rolle, aber was auch ganz stark bei ihm hineinspielt, ist sein Bedürfnis nach Kontrolle, also unser aller Bedürfnis nach Kontrolle. Also wir haben ja alle ein grundlegendes psychologisches Bedürfnis nach Kontrolle. Und die Frage, bin ich der Fehler, richtet sich bei ihm auch ganz stark auf sein Kontrollbedürfnis aus, denn er möchte im Zweifelsfall dieselben Fehler nicht noch einmal machen, um dann noch einmal verlassen zu werden. Und da sieht man eben auch wunderbar, wie eng unsere psychischen Grundbedürfnisse miteinander interagieren. Denn wenn er nicht verlassen werden will und nicht wieder verletzt werden will, sind wir auch wieder bei seinem Selbstwert. Also gerade bei Felix kann man so schön erkennen, wie unser Bedürfnis nach Kontrolle und unser Bedürfnis nach Selbstwert, also wie die beiden ganz eng miteinander zusammenhängen. Denn indem er Kontrolle ausübt, und das tut er, indem er eine sorgfältige Fehleranalyse macht, verhindert er oder möchte er in der Zukunft eine weitere Selbstwertkränkung verhindern. Und unser Grundbedürfnis nach Kontrolle spielt bei allen unseren psychischen Grundbedürfnissen eine ganz zentrale Rolle. Wir haben ja nur 4, ich erinnere nochmal, unser Bedürfnis nach Bindung, unser Bedürfnis nach Kontrolle, unser Bedürfnis, unseren Selbstwert zu stabilisieren und unser grundlegendes Bedürfnis, ungute Gefühle wie zum Beispiel Enttäuschung, Kränkung und so weiter zu vermeiden und gute Gefühle wie Freude, Nähe, Liebe zu erhalten. Und für alles brauche ich Kontrolle. Ich brauche die Kontrolle, um ungute Gefühle abzuwenden bzw. gute zu halten. Ich brauche Kontrolle, eine gewisse Kontrolle über meine Beziehungen, über meine Bindungen. Ich will ihnen nicht einfach nur ausgeliefert sein. Und ich brauche eine Kontrolle darüber, ob ich von anderen Menschen angenommen werde oder abgelehnt werde. Also ich brauche eine gewisse Kontrolle über mein Selbstwertgeschehen.
Genau, das beschäftigt mich auch bei der jetzigen Beziehung. Das ist vielleicht ein Bogen gespannt irgendwie, die mich auch ein bisschen unsicher macht. Meine Partnerin ist auch, ich bin ihr erster Freund nach ihrer langjährigen Beziehung oder Ehe. Und das ist halt eben schwierig, weil natürlich immer noch diese administrativen Dinge da zu regeln sind. Ja, das ist immer oft ein Thema bei uns auch. Ne? Ich erzähle von meinen Dingen, sie erzählt von ihren Dingen, ich gebe ihr Tipps. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wo ich dann denke, ja, und dann von anderer Seite dann gesagt wird, es gibt den ersten Freund nach einer Beziehung, ist immer der Vergessensfreund oder Vergessensfreundin. Ja, so, also immer ein Freund nach der langjährigen Beziehung ist erstmal so ein Vergessenstyp.
Trostpflaster.
So ein Trost. Trostpflaster. Ich bin ihr erster Freund nach ihrer Beziehung und das beschäftigt mich auch so ein bisschen, wo ich dann denke, was bin ich für sie? Also sie sagt zwar, ja, sie hat mich super gern und liebt mich auch, wobei ich mit Liebe sehr, sehr vorsichtig bin. Für mich ist Liebe mittlerweile ein Ding, wo ich sage, denjenigen die Fehler oder was heißt Fehler, die Eigenarten des Menschen zu erkennen und dann auch so einzuschätzen und zu sagen, ich weiß, dass das bei ihm so ist. Ich akzeptiere das aber und liebe den trotzdem. Und trotz dieser Facetten habe ich den unendlich lieb und toleriere das einfach oder nimm das so mit.
Aber lass uns weg vom Theoretischen. Du bist mir immer manchmal ein bisschen zu theoretisch.
Okay.
Das könnte vielleicht auch das Problem sein. Eine Kontrolle übst du ja schon aus. Das hast du auch schon erwähnt, dass du einen ziemlichen Schalldämpfer auf deinen Emotionen hast. Na, also wie du das machst, ist mir noch nicht so ganz klar. Wie machst du das eigentlich? Kannst du die so wie an so einem Schaltpult, so einem DJ-Pult so hoch und runter fahren? Oder?
Ja, dieses ich liebe dich zu sagen, finde ich, kann ich jetzt in der Beziehung, wir kennen uns seit September letzten Jahres und ich kann da jetzt noch nicht sagen, ich bin auch nicht sicher, es ist jetzt die Frau an meiner Seite, weil immer ich sehr sachlich damit umgehe mittlerweile.
Das merke ich.
Das merkst du. Ja, ich gehe da echt total sachlich, also vielleicht zu sachlich damit um. Ja, ich lasse vielleicht dazu wenig Emotionen walten oder was auch immer, ich weiß es nicht. Aber
sag mal, ist sie jetzt eigentlich ein Typ oder ist sie vielleicht für dich auch so ein Trostpflaster? Also ich merke da jetzt sehr wenig Emotionen. Es hört sich an wie so eine nette Freundschaft. Also wenn ich dir so zuhöre, würde ich jetzt die Schwingungen so auffangen, nette Freundschaft. Also ist es jetzt eine Frau, wo du sagst, ich könnte mich der wirklich öffnen, mein Herz öffnen und wirklich verlieben und lieben?
Ja, also ich glaube, ich kann das von mir behaupten. Das Problem, was ich im Moment habe, ist, dass ich von ihr so wenig Signale bekomme. Ich bin, sagt sie selber, ich bin ein Typ, der sehr schmusebedürftig ist. Also ich nehme sie gerne in den Arm und drücke sie und streiche sie. Und das nehme ich alles so von ihrer Seite nicht so wahr.
Okay, also
das macht mich
unsicher.
Genau, das macht mich in dem Moment unsicher, weil ich denke, gerade wenn du gerade zusammen bist und dich sehen willst auch, ne, dann nimmt man jemanden in den Arm oder auch alleine einfach mal zu sagen, ich komme mal heute Abend zu dir oder wir treffen uns da und da. Ich habe immer mal wieder einen Versuch gestartet. Gut, jetzt hat sie beide Kinder noch zu Hause, sind auch noch nicht so alt. Also gut, doch, 18 und 22, also auch schon erwachsen, ne? Kann man ja schon sagen.
Also du hast das Gefühl, sie hält dich auf Abstand?
Also das Gefühl ist da. Ich glaube, es ist von ihr irgendwie schon anders gemeint, aber ich bin mir halt nicht so sicher. Sie sagt, sie ist nicht so. Sie ist nicht so mit Zärtlichkeiten oder mit Nähe. Und es ist auch so eine Facette, wo ich dann auch so einen Podcast im Kopf habe, wo es um Nähe geht. Wie lebt man Nähe in einer Beziehung, ne? Und das macht mich in der jetzigen Beziehung, also ich kann mich schon fallen lassen, das merke ich schon, aber dieses ich liebe dich, das geht bei mir nicht, weil eben diese Momente nicht da sind, ne, wo man sagt, ey, der andere hat auch an dir Interesse und der nimmt dich meinen Arm. Ja.
Also eigentlich fühlst du dich nicht, also wie soll man das sagen, du hast eigentlich das Gefühl, dass sie dich so liebt, oder? Oder so verliebt ist. Also du bist einfach unsicher, ob die dir nicht früher oder später von Bord geht.
Vielleicht auch, ja.
Oder?
Ja.
Hört sich doch so an, wenn das jetzt schon so lauwarm ist.
Ja, so ein bisschen ist das auch, ja, genau, dieses Gefühl zu sagen, ja, bin ich wirklich ihr Typ? Oder ihr Typ, er hat es eigentlich schon gesagt, das bin ich eigentlich nicht. Aber
bist du eher nicht?
Nee, eher nicht.
Das hört man ja auch gern.
Ja, aber gut, ich meine, ich habe selber die Erfahrung gemacht. Ich hatte ein paar Datings, weit nach der Trennung, und da waren auch Datings dabei, wo ich gesagt habe, boah, das ist eigentlich gar nicht die Frau. Ja, aber es hat sich dann über einen kurzen Zeitraum, 1-2 Stunden, ein super Gespräch entwickelt, wo ich dann gedacht, boah, das ist echt klasse, das ist toll. Ja, und ich finde, der Typ sein oder Typ nicht sein, finde ich, ist immer schwierig zu sagen, das ist jetzt vom Aussehen her direkt deine Nummer. Ja, klar, kann man so sagen. Aber
sagen
ist
wir mal
es dann
so, da haben wir natürlich wirklich so dieses Problem und es könnte ja auch das Problem sein bei der Frau, wenn zu wenig körperliche Anziehungskraft besteht, weil es eben wirklich nicht der Typ ist, Und dann hat man eben, ja, weil man sich sonst so toll versteht, ne? Das ist ja schon eine Diskrepanz dann, ne? Von Anziehung und ja, man versteht sich eben super, ne? Und das ist natürlich nicht so leicht, das dann irgendwie unter einen Hut zu bringen.
Okay. Und daher ist deine Interpretation, die Distanz, die sie da hat, eventuell, dass ich nicht der anziehende Typ bin und daher
aber
so
der super nette Freundschaftstyp, mit dem sie eigentlich super gerne Zeit verbringt, weil sie vielleicht auch nicht gerne allein sein mag und von dem sich verstanden fühlt und der total nett ist, aber wo halt nicht so eine körperliche Anziehungskraft, wo die eher gering ist.
Okay.
Könnte ja sein. Also ja. Sie hat es dir ja eigentlich so ein bisschen. Weißt du was, Felix? Das ist für mich immer wieder so ein Thema. Hier in allen Gesprächen, in Psychotherapiegesprächen, was mich selbst betrifft, also was das ganze Leben betrifft. Wie nehmen wir wahr? Wie gehen wir mit Informationen um? Im Grunde genommen reden wir in dem ganzen Gespräch darüber. Wie hast du deine Frau wahrgenommen? Was hast du nicht wahrgenommen? Was hast du nicht ernst genug genommen? Was wolltest du vielleicht nicht haben, wahrhaben? Was hast du dir vielleicht schön geredet? Ne? Im Grunde geht es doch immer wieder darum.
Stimmt. Hast du recht.
Oder? Und ja, jetzt geht es doch auch wieder. Es geht doch eigentlich nur um die Wahrnehmung. Kann ich dir vertrauen? Wo stehe ich jetzt? So, jetzt sagt sie dir, du bist eigentlich nicht mein Typ. Was machst du jetzt mit der Information? Du hast viele Möglichkeiten. Du verdrängst sie, du redest sie dir klein, das machst du. Na?
Stimmt, ja.
Du redest es dir schön, so nach dem Motto, ach, natürlich bin ich total ihr Typ, aber die hat natürlich Angst, mir zu verfallen, ne? Oder irgendwas. Also man kann ja alles Mögliche mit Informationen machen. Aber du stellst das so ein bisschen zur Seite, sage ich jetzt mal so. Und vielleicht ist das schon genau die Information, die du eigentlich brauchtest und wo du mal nachfragen musst. Sag mal, du hast mal gesagt, ich bin nicht dein Typ. Was heißt das? Stehst nicht auf mich, aber ich wäre eigentlich der beste Kumpel für dich. Fragst du doch mal.
So, wo du jetzt gerade darüber sprichst, ne?
Ja.
Fallen mir so ein paar Sachen ein, wo ich dann denke, ja, da hat sie ja recht, die Steffi.
Es hab ich immer.
Behauptest du? Nee, aber ist tatsächlich so, dass du, also die Wahrnehmung ist tatsächlich ein Thema. Diese Wahrnehmung und dieses Wahrnehmen und vielleicht dann das Falsche interpretieren und die richtigen und ja die falschen Schlüsse ziehen daraus. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass das mein Problem ist.
Der Felix möchte gerne eine feste Beziehung, also eine Bindung zu dieser Frau haben. Allerdings ist er sich auch unsicher, weil er sich von ihr nicht immer so gewollt und nicht so begehrt fühlt. Ja, das heißt, er ist sich unsicher, kriege ich diese Bindung überhaupt oder verlässt sie mich auch irgendwann? Und darüber hinaus ist ihm Nähe, körperliche Nähe, aber auch ein ganz wichtiges Bedürfnis in einer Beziehung. Das gehört so zu seinen Beziehungsstandards. Und jetzt hat er von ihr die Information bekommen, eigentlich bist du nicht mein Typ. Und diese Information, die rationalisiert er. Und damit, mit dieser Rationalisierung, verdrängt er sie eigentlich auch ein bisschen, weil es ja gerade, wenn ihm die Nähe fehlt in der Beziehung, eine sehr zentrale und wichtige Information sein kann. Und das ist das, was immer wieder passiert und jedem Menschen passiert. Wir möchten ein bestimmtes Ergebnis, wir haben einen Wunschzustand und Informationen, die diesem Wunschzustand entgegenstehen, die verzerren wir leicht in ihrer Bedeutung. Das kann durch Schönreden, Idealisieren, Rationalisieren passieren, dass wir die Information ein bisschen so umdeuten, dass sie letztlich doch noch zu unserem Bedürfnis, unserem primären Bedürfnis, und das wäre in dem Fall bei Felix ein Bindungswunsch, dass es doch noch irgendwie so zusammenpasst. Und dann passiert es immer wieder, dass wir später dann in Beziehungen enttäuscht werden, enttäuscht. Wir täuschen uns also nicht mehr und oft im Nachhinein reflektieren, ach, eigentlich hätte ich das doch schon damals erkennen können. Und da waren Anzeichen und da waren Anzeichen und da waren Anzeichen, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, aufmerksam zu sein, wo man selbst vielleicht diese Umdeutung vornimmt, sich Sachen schönredet oder auch bei den Menschen, die eher Angst vor Nähe haben, das ist jetzt beim Felix nicht der Fall, also die eher so bindungsängstlich sind, die gehen den umgekehrten Weg, die idealisieren ihre Partner nicht, sondern die gehen eher in die Abwertung, die fokussieren auf deren Schwächen um durch diese Art der Wahrnehmungsverzerrung wieder loszukommen von ihren verliebten Gefühlen, die sie binden, und sich wieder in ihre rettende Autonomie und Unabhängigkeit stürzen können.
Ja, ich meine, du hast ja recht. Und da denke ich jetzt wieder an die Anfänge, also meiner Beziehung zu meiner Gattin und zu meiner Frau wieder zurück. Und da waren auch Momente, wo ich heute sage, wenn die auftreten würde, ich würde direkt die Beziehung beenden. Ja, und die Frage ist, wie gehe ich damit weiter um? Ne? Was lasse ich zu und wie lange warte ich? Also das ist so. Aber du hast recht, das ist tatsächlich so, ich mache die Sachen größer. Die größer, die gut sind, die schön sind und die Sachen, wo ich sage, da bin ich aber noch nicht so ganz auf der Linie, die treten dann in den Hintergrund und mache die klein. Also das ist absolut korrekte Wahrnehmung beziehungsweise Darstellung dessen. Ja.
Und wenn du mal so in dich spürst, also das hat ja was mit diesem Bindungswunsch zu tun. Kannst du mir was dazu erzählen? Was du so zu Sachen Bindung, Bindungswunsch? Bist du jemand, der gut aufgehoben war in der Kindheit oder jemand?
Ja. Also ich hatte ein gut gebildetes Elternhaus. Ich kenne keine Trennung, keine Scheidung. Darum war es für mich auch eine totale Katastrophe, als das passiert ist.
Ja.
Ich habe, wie gesagt, absolut ein gutes Elternhaus und da von der Seite kann ich also auch, ne, weil du sagst immer das kindliche Ich, ne, also da kann ich jetzt keine Facetten erkennen, wo ich sage, das war dermaßen beeinflussend, dass ich da irgendwie das mit ins Erwachsenenalter reingetragen hätte. Ne?
Genau. Das kann auch völlig so sein, das will ich dann auch überhaupt nicht hinterfragen. Und dann bist du vielleicht auch ein ganz sicherer Bindungstyp, der sich wirklich binden kann.
Ja.
Und der dann auch treu sein kann, also auf dem man, ne, also der einfach bindungsfähig ist, unterstelle ich dir jetzt einfach mal so.
Definitiv, ja.
Und natürlich auch einen Bindungswunsch hat, der aber vielleicht manchmal etwas naiv ist, weil er das ja auch aus dem Elternhaus nicht kennt. Und deswegen manchmal auch vielleicht Dinge übersieht oder nicht richtig wahrnimmt. Ich sage ja auch immer, wer aus einer guten Kindheit kommt, die haben manchmal so das Problem, dass sie sich manchmal auch gar nicht so vorstellen können, wie andere Leute so drauf sind. Ne? Also, und deswegen auch wirklich ein bisschen zu naiv sind oder manche Sachen gar nicht richtig wahrnehmen, Warnzeichen nicht richtig interpretieren, weil das nicht so in ihre heile Welt passt. Ja, auch das ist ja eine Prägung im Gehirn, diese heile Welt. Ne? Und wenn die Welt, wenn wir erwachsen werden, da draußen nicht immer so heil ist, ne, dann kann man auch da mal mit dem Bindungsmuster, was ja eigentlich ein sehr gutes Bindungsmuster ist, mal Probleme bekommen. Ne?
Also die Frage ist für mich jetzt als Konsequenz, wie komme ich da raus? Beziehungsweise ist es denn so, dass ich dann konsequent sein muss und sagen muss, ich bin bei so einer Wahrnehmung, die du ja schilderst, ne, muss ich dann auch die Konsequenzen direkt ziehen, zu sagen, so, dass du bist es jetzt nicht. Die neue Beziehung, du bist es jetzt nicht. Wann mache ich da den Cut?
Ich finde das jetzt
Cut
sehr
schwierig.
Ja, ja. Also ich hatte dazu eine Idee. Soll ich das einfach mal so rausplappern?
Mach mal.
Also ich finde ja immer, das Problem erkannt, dann hat man ja schon fast die Gefahr gebannt. Ne? Also so, du weißt das jetzt, dass du dazu neigst. Wenn du hier rausgehst, wirst du nicht mehr so sehr dazu neigen. Ne? Weil du bist jetzt einfach einen Riesenschritt weiter für dich. Ne? Du weißt jetzt, Vorsicht, aufgepasst. Und dann wirst du ja diese Frau wieder treffen und dann würde ich das einfach mal ansprechen, wie ich dir eben gesagt habe, dann halt einfach mal die Augen auf, guck mal, wie es weitergeht, thematisier es halt da, wo es wieder nötig ist und dann siehst du mal, wie sich es entwickelt. Und wenn du irgendwann sagst, nee, das ist mir einfach nicht genug, ja, und ich fühle mich hier nicht wirklich so geliked, wie ich eigentlich geliked werden möchte in dieser Beziehung und so begehrt, wie ich eigentlich begehrt werden möchte, dann musst du dir überlegen, dann irgendwann die Konsequenzen zu ziehen. Ja. So will ich das jetzt sehen. Flexibel.
Ja, natürlich.
Flexibel bleiben.
Ja, vielleicht ist das auch meine Gefahr, aber auch dieses Alleinsein war eine ganze Zeit lang ein Thema, ne, für mich. Also das Alleine sein, wobei, wie gesagt, ich eigentlich ein geselliger Typ bin und auch irgendwo gut Anschluss finde. Ne?
Also darauf wollte ich eigentlich eben hinaus, mit dem Alleinsein.
Ja.
Wer schlecht allein sein kann, und das sind viele Menschen, und ich finde auch, allein sein können ist gar nicht so leicht, und manchen fliegt es in den Schoß, die sind nämlich eher introvertiert, die können das sowieso, und die armen Extrovertierten, so schätze ich dich auch ein, ich bin auch einer, denen fällt das einfach schwerer. So, und dann läuft man ja auch natürlich eher die Gefahr, sich irgendjemand ans Bein zu nageln, nur um nicht wieder allein zu sein. Und deswegen, da wollte ich fragen, mit deinem Bindungswunsch, ne, ob da liegt die Sehnsucht, eben nicht allein zu sein, es auch sehr befördert, dass du dir hier und da vielleicht was vormachst. Und das hat man sehr oft, sehr, sehr oft, wenn man eine große Sehnsucht hat oder einfach nicht mehr allein sein will, dass man dann natürlich noch mehr geneigt ist, sich was schön zu reden.
Ja, ja, das wird so sein. Also ich glaube, das ist bei mir auch so. Und diese Gefahr, die ich dann halt eben in der ersten Beziehung gesehen habe oder im Nachhinein mir jetzt so erklärt habe, dass da so Momente waren, die ich, wo ich eigentlich hätte sagen müssen, so, das ist es nicht, dass das jetzt wieder passiert. Und da will ich mich eigentlich auch verschützen, ne? So, das ist so ein Punkt. Und dann weiß ich nicht, wie weit geht das, ne? Also ich habe natürlich immer wieder einen Zeitraum mir gesetzt, wo ich gesagt habe, so, warte mal ab und vielleicht ändert sich da noch was. Aber so gefühlt ändert sich da nicht so sehr viel. Und mir wird dann gespielt, ja, ich war noch nie so und ich habe das auch früher nicht so gemacht.
Ja gut, aber das im Grunde, das sage ich auch immer wieder, im Grunde ist es ja auch egal, wieso und weshalb, ob sie jetzt nie so war oder du nicht ihr Typ bist. Im Grunde ist es ja völlig egal. Es bleibt ja das Ergebnis gleich. Und da sagt der Christian Hemschemeier sagt ja immer, dem gehe ich heute Abend übrigens noch essen. Und das finde ich, das habe ich von ihm übernommen. Das finde ich richtig cool. Mach deine eigenen Beziehungsstandards. Und wenn du deinen Standard klar hast, dann ist es völlig scheißegal, ob der andere Bindungsangst hast oder ob du nicht sein Typ bist oder was auch immer. Der Standard wird nicht erfüllt. Ja? Es gibt Standards und es gibt No-Gos. Ne? Also Dealbreaker. Dealbreaker wäre zum Beispiel, wenn sie jetzt fremd gehen würde. Ne? Ja, könnte ein Dealbreaker gut, sein. Aber klar. Es gibt auch Standards. Ne? Ich möchte, dass man sich so und so oft sieht. Ich möchte so und so viel Nähe und ungefähr so und so oft Sex. So mach dir einfach ein paar Standards. Und dann, wenn deine Standards klar sind, dann bist du auch standpunktsicherer.
Also ich habe gewisse, die Standards, von denen du sprichst, habe ich eigentlich für mich. Also dass es Nähe geben muss in der Beziehung, ist für mich eigentlich
okay, und sie erfüllt die Standards nicht. Sie genau. Erfüllt deine Standards nicht.
Das ist, also aus meiner Sicht ist das so.
Okay, ja, und so. Jetzt? Ist es ja, die Frage?
Ist das die Konsequenz? Zieht man sich zurück? Sprich, beende ich die Beziehung oder nicht? Wie viel wert ist mir dieses Standard, dass das eingehalten wird, ne?
Beziehungsweise, wie viel Angst habe ich vorm Alleinsein?
Oder das. Ja. Wobei, ich glaube, ich habe einen Urlaub, den ich wahrscheinlich allein verbringen werde für 10 Tage. Es ist das erste Mal. Ja, und ich denke, ich hoffe, es wird auch gut. Also, es ist vielleicht auch eine bewusste Zeit, wo ich mal einfach das mal ausprobieren möchte. Ja, mal einfach zu sagen, ich bin jetzt 10 Tage auf mich gestellt und kein anderer da, ist eigentlich nicht mein Ding. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin eher ein Typ, der mit jemandem zusammenfährt oder in einer Gruppe Urlaub macht und halt eben Kommunikation hat. Ne?
Ja,
so den Austausch. Ne? Und sich schöne Dinge anguckt und sich dann nochmal miteinander unterhalten kann oder darüber unterhalten kann. Aber wäre für mich jetzt das erste Mal, aber ich sehe dem gelassen entgegen. Ne? Also von daher glaube ich, habe ich auch gelernt, mittlerweile allein zu sein. Also ich glaube, ich kann das ein Stück weit, 1, 2, 3 Tage. Ob es 10 Tage dann so konzentriert ist. Ich habe mir schon über den Touristenverband da Möglichkeiten gesucht, dann irgendwelche gemeinschaftlichen Aktivitäten dann halt stattfinden zu lassen. Ja, aber schauen wir mal. Aber
ja, jetzt, was nimmst du jetzt so für dich mit?
Also ich nehme auf jeden Fall für mich mit, das, was du jetzt zum Schluss, also zuletzt noch gesagt hast, dass einfach das nochmal zu thematisieren in der jetzigen, also das, da ging es mir auch primär auch darum zu sagen, wie gehst du damit zukünftig um, wie gehst du mit der aktuellen Beziehung damit um und dann halt einfach das nochmal zu thematisieren und einfach dann auch konsequent zu sein und nicht wieder in so eine Situation reinzulaufen, die ich damals die mit meiner Frau hatte, wo es auch ein paar Punkte gab und ne, gegeben hat, die letztendlich im Nachhinein betrachtet dazu hätten führen müssen, dass man die Beziehung nicht weiterführt.
Genau, und diese Konsequenz, die ist halt schwer, vor allen Dingen, wenn man schon eine Bindung aufgebaut hat. Die ist noch schwerer, wenn man sowieso nicht gerne allein ist. Das intensiviert ja noch die Bindungssehnsucht. Aber ich denke, also meine ganze Lebenserfahrung, sowohl was alle meine Klienten betrifft, als auch was mich persönlich betrifft, man läuft oft sehenden Auges in sein Unglück. Na? Und man hätte vorher die ganzen Anzeichen eigentlich nur richtig auswerten müssen, ein bisschen konsequenter sein müssen, ein bisschen mehr Mut, sich auch mal mit dem verliebten Gefühl zu trennen und nochmal alleine zu sein. Ja. Die andere Perspektive wäre die von vielen älteren Leuten.
Ja, die trennen sich heute alle viel zu früh.
Ja, das wird ja immer gesagt. Ja, ja.
Heute wird sie so früh getrennt.
Aber ich sehe das nicht so. Ich kriege eher mit, dass Menschen zu lange in Beziehungen festhängen, die ihnen eigentlich nicht gut tun. Wobei das jetzt mit deiner Freundin, da will ich mich mal ganz zurückhalten. Das ist wirklich da deine Entscheidung mehr, als dass sie nicht. Aber es hört sich für mich so ein bisschen lauwarm an. Und die Frage ist ja, ist das wirklich jetzt? Ne? Aber okay. Also ich sehe eher, dass man sich vielleicht nicht so viel vormachen sollte. Anders ist es in einer intakten Beziehung. Wenn du in einer wirklich guten Beziehung lebst, die leben davon, dass sich die Partner im positiven Sinne beide ein bisschen idealisieren und die Schwächen etwas auf Seite stellen. Also in einer intakten Partnerschaft ist genau das sogar ganz gut. Also ein bisschen Idealisierung ist gar nicht schlecht. Das befeuert auch wirklich gute Partnerschaften. Ja, wir idealisieren auch unsere Freunde. Wir idealisieren unsere guten Beziehungen schon. Das ist auch okay. Aber problematisch ist, wenn es halt schwierig ist und man sich versucht, Sachen schön zu reden und am Ende dann umso bitterer auf die Nase fällt.
Mhm. Klar. Ja, vielen Dank, Steffi.
Sehr gerne. Danke dir, dass du hier warst.
Gerne.
Gut. Für mich war das Gespräch mit Felix mal wieder sehr aufschlussreich, weil es mir mal wieder gezeigt hat, wie wichtig es eben ist, auf unsere Wahrnehmung zu achten, beziehungsweise anders formuliert, dass die Wahrnehmung das Eingangstor für unser Bewusstsein ist. Und wir können nur mit den Dingen arbeiten, die uns irgendwie auch bewusst sind. Und ich denke, der Felix hat jetzt für sich mitgenommen, dass er unbewusst seine Wahrnehmung immer so leicht anpasst, dem Ergebnis, das er gerne hätte, in dem Fall eine enge Bindung zu dieser Frau und deswegen dazu neigt, sich gewisse Dinge schön zu reden. Er sagt ja auch, in der Ehe hat das im Grunde auch gemacht. Auch da hätte er die Augen früher aufmachen müssen. Und deswegen jetzt eine andere Stufe der Bewusstheit hat. Denn er weiß jetzt, dass er dazu neigt und kann jetzt dadurch viel bewusster damit umgehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er es auch tun wird. Das nächste Mal treffe ich hier bei Stahl aber herzlich Jelena. Und Jelena hat ein Riesenproblem damit, ihre Meinung und ihre Bedürfnisse zu vertreten. Also bei Freunden, Familie, egal mit wem, sie stellt sich chronisch in die zweite Reihe und sie stellt sich chronisch zurück. Woran das liegt, woher das kommt und wie man daran arbeiten kann, darüber werde ich mit Jelena sprechen. Es freut mich, dass ihr dabei gewesen seid und wenn ihr selbst ein Thema habt, über das ihr gern mal mit mir persönlich sprechen würdet, dann schreibt uns einfach an stahlaberherzlich@randomhouse.de. Und ich habe noch einen zweiten Podcast, so bin ich eben. Und da bespreche ich mit meinem Co-Moderator Lukas Klaschinski Hörermails. Also wenn ihr sagt, nee, das ist mir jetzt zu heiß, da mit dir auf der Couch zu sitzen, dann schreibt uns eine Mail an sobinicheben@randomhouse.de. Bis zum nächsten Mal, eure Steffi.
Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.